immer mal durch die Blume sprechen. Das kann ich jetzt, wenn die auf dem Tisch bleiben. Ja, einige von euch kennen mich schon. Ich war in der Gemeinde bei euch schon öfter. Mir fällt nicht ein, wie oft. Ein oder zweimal bestimmt oder noch öfter. Ja, mein Name ist Ralf Mühe. Wenn ihr Mühe habt, ihn zu verstehen, dann habt ihr ihn aber schon erfasst. Das ist mein Name, so heiße ich. Das hat sich bewährt von Kindheit an. Von daher bleibe ich dabei. Meine Frau heißt auch Mühe und die Kinder auch, soweit sie nicht verheiratet sind. Und wir haben 5 Kinder. Ich bin seit 1978 beim Bibellesebund. Als Redakteur habe ich angefangen und bin dann im Jahr 2000 ganz in den Außendienst als Referent. Warum erzähle ich das? Weil ich, als ich mich beworben habe beim Bibellesebund, das war anno 1978, da hat man noch Neger gesagt zu den Afrikanern, da hat man noch D-Mark gesagt zur Währung und Indianer zu den First Nations und so. Man hat ganz viel gemacht, ohne geschlagen zu werden und hat trotzdem überlebt. Aber eines habe ich nicht gemacht, nämlich verkündigt. Der Mann, der mich einstellte, sagte, Sie sollten in die Verkündigung gehen. Ich sagte, nein, bloß nicht. Ich will hinter den Schreibtisch, hinter einen sicheren Schreibtisch. Ich wagte mich nicht zu sprechen. Ich erzähle das, weil unser Thema ja heute heißt, zum Frieden kommen mit mir selbst. Das war ein Thema, das habe ich über viele Jahre weit von mir weggewiesen. So ein Quatsch und so ein Psychozeug und so weiter, nicht wahr? Bis ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, zum Frieden mit sich selbst zu kommen. Denn Selbstannahme ist das Maß dafür, wie wir andere Menschen annehmen können. Und so wie wir mit anderen umgehen, werden wir auch mit uns umgehen. Und so wie wir andere kritisieren, werden wir mit uns im Unreinen sein, weil wir sagen, als ich so alt war wie du und so weiter. Die Sätze kennen wir doch, nicht wahr? Und so soll es nicht sein. Nun, wie können wir zum Frieden kommen mit uns selbst? Was macht uns aus? Wie ticke ich? Was sind meine grundlegenden Bedürfnisse und Werte, nach denen ich mein Leben organisiere? Und kenne ich meine emotionalen Verletzungen, meine seelischen Wunden und so? Das sind Dinge, über die nachzudenken, es sich lohnt. Und wir brauchen hier nicht nur die Psychologie zu befragen, wir haben einen Herrn, der uns erzieht, einen Herrn, der uns prägt, einen Herrn, der in unser Leben von außen hineingreift. Darum haben wir riesige Chancen, andere zu werden, als wir sind. Vorhin hat es noch doch geklappt. Genau. Was bedeutet es, mit mir im Reinen zu sein? Es bedeutet, dass ich zunächst einmal versuche, mit den Gegebenheiten zu leben. Als wir gebaut haben, vor 28 Jahren, haben wir ein Haus von der Stange genommen und das war fertig geplant, da brauchte es keine Architekturkosten mehr. Und damit war der Rohbau in seinen wesentlichen Elementen festgelegt. Das Fundament, die tragenden Wände und so weiter. Aber wir hatten die Möglichkeit, innerhalb dieses festgelegten Innenwände zu versetzen, Fenster, Dachgauben und so weiter individuell anzulegen. Und genau darin lag die Chance. Wir hatten eine Architektin, die sehr familienfreundlich gedacht hat. Von daher war das überhaupt kein Problem. Dadurch, dass etwas Grundstruktur hat, heißt das nicht, dass man es nicht ändern kann. Wir alle haben eine Grundstruktur in unserem Leben. Wir alle sind schon festgelegt, da haben wir keine Wahl gehabt. Keine Wahl, ob wir männlich sind oder weiblich. Keine Wahl, in welche soziale Struktur wir hineingeboren wurden, in welche soziale Schicht. Auch das Potenzial an Intelligenz, an Emotionalität, an Befähigungen oder auch an Grenzen haben wir nicht selbst festgelegt. Und wer damit nicht zufrieden ist, wird immer da hadern und wird sich sagen, warum bin ich nicht wie? oder wird sich abwerten, wird nur von sich sprechen. Kennen wir das? Ich habe mir über viele Jahre heftige Minderwertigkeitskomplexe geleistet, weil ich in meiner Kindheit sehr oft gehört habe, was ich nicht bin. Ich war kein angepasstes Kind und habe damit oft negative Spiegelungen bekommen und damit auch gedacht, ich bin weniger wert. Wir können auch unser Temperament nicht ändern. Der eine singt sein Lied in Dur, der andere überwiegend in Moll. Wir können daran nichts ändern von der Struktur, aber wir können damit anders umgehen. Und das ist ein erster Schritt zur Selbstannahme. In vielen Dingen sind wir typische Abbilder unserer Eltern. Bis hin in die Mimik, in die Bewegungsabläufe, die Art zu lachen oder Probleme zu lösen oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Wir haben es übernommen von den Eltern. In dieser Woche hat eine Frau aus unserer Gemeinde meine Frau besucht am Krankenbett und ich starrte diese Frau immer nur an. Die hat sicher gedacht, ey, warum musterte er mich so? Nein, ich musterte sie deshalb, weil ich nur ihren Bruder kenne. Und dann dachte ich, wie ihr Bruder, die Art zu lachen, sich zu bewegen, alles, alles, selbst das Gesichtsprofil. Ich musste mir immer sagen, nein, es ist nicht ihr Bruder, das war aber nebenbei auch zu sehen, aber trotzdem hat es mich immer wieder irritiert. Ja, und auch wir sind festgelegt, wir sind das Produkt unsere Eltern, das hören wir oft genug, wenn meine Kinder eine schlechte Note hatten, wussten sie genau, wer schuld war, ich, weil ich auch schlecht bin in Mathe, nicht wahr? Aber gute Leistungen sind immer auf ihrem Mist gewachsen. Wenn wir erstmal erkannt haben, wer wir sind, haben wir schon einen wichtigen Schritt getan. Das bedeutet, dass wir auch einmal neben uns treten und uns einfach beobachten. Ich habe das zum ersten Mal gemacht in jungen Jahren durch ein Buch von Ole Hallesby, Dein Typ ist gefragt. Er war der Erste in meinem Leben, der mir spiegelte, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, jeder. Und er hat das an den Körpersäften aufgezeigt, Melancholiker und Choleriker, Sanguiniker und Phlegmatiker. Man hat heute andere Systeme, aber im Wesentlichen bleibt es. Wir sind festgelegt. Aus einem Choleriker wird kein Phlegmatiker, nicht wahr? Ein Choleriker bleibt es. Und ich selbst bin ein Sanguiniker. Ich bin himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das ist mein Naturell. Das lege ich nicht ab. Es ist nicht sündig, aber es birgt Sünde. Genau wie die anderen Temperamente eben auch. Und das zu erkennen ist gut. Ja, ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Das war am Anfang meines Dienstes, als Gottes Ruf in die Verkündigung immer lauter wurde und ich sagte, Herr, wenn, dann kann ich nur so, wie ich bin. Aber genau das wollte ja der Herr. Der wollte keinen zweiten Pazani oder keinen zweiten oder sonst irgendjemand. Er will Originale. Er will dich so, wie du bist. Und wenn ich Leute verabschiede, sage ich manchmal, bleib so, wie du bist und lass dich verändern. Diese beiden Dinge, nicht wahr? Innerhalb unseres Gefüges, das wir sind, können wir uns reinigen lassen, können wir uns verändern lassen durch Gott. Und hier liegt unsere Chance. Die einen von uns bauen Hochhäuser, die anderen nur Hütten oder Elendshütten, aber alle von uns sind Gebilde aus Gottes Hand. Mit mir ins Reine zu kommen, heißt, ich bejahe die Gegebenheiten. Ich bejahe sie, nicht ich kultiviere sie. Ich kultiviere nicht meine Fehler, sondern ich arbeite daran, aber weiß, ich werde es nie so weit bringen wie andere. Ich habe ausgeprägte Schwächen in manchen Dingen, die lege ich mein Leben lang nicht ab. Aber ich kultiviere sie nicht, ich kokettiere auch nicht damit, sondern ich sage, es ist so und ich arbeite dran und tue das Beste, was ich kann. Unsere Kinder haben meiner Frau zu Weihnachten einen Adventskalender geschickt, 24 Bilder aus ihrer Kindheit. Und ein Bild war von unserem Sohn, wo er Hausaufgaben macht. Und er schrieb: Mama, ich danke dir, dass du mich beschützt hast, als ich Schüler war. Eine seiner Schwestern ist eine Überfliegerin, die hat immer Einsen und Zweien geschrieben. Und er hat sich redlich bemüht, aber wesentlich andere Noten gehabt. Ich will nicht sagen, wem er gleicht, aber es war eben so. Und unsere Tochter, die Überfliegerin, kam nach Hause und sagt: Mama, die anderen bekommen für Einsen und Zweien Geld. Sollten wir das nicht auch so machen? Mein Sohn starrte meine Frau an, meine Frau überlegte und dann sagte: Nein, bei uns gibt jeder das Beste. Und damit war die Sache abgebogen. Das hat er sich gut gemerkt. Er wurde in Schutz genommen. Jetzt hat er selber 3 Jungs und sie haben das Erbe vom Vater und vom Vater übernommen, nicht wahr? In manchen Dingen. Sie müssen damit leben. Wer als Faustregel nimmt, dass er zu einer Hälfte genetisch bedingt eben so ist, wie er ist, der kann aber auch sagen: Ja, die andere Hälfte ist das, was ich abschaue, das, wonach ich mich ausrichte. Das Erbgut ist nur ein Angebot, aber wir können etwas daraus machen. Wir vergeuden unsere Kraft, wenn wir versuchen, andere zu sein, als wir sind. Gern hegen wir Illusionen über unsere Persönlichkeit, aber zunächst mal tragen wir tatsächlich das Erbgut unserer Eltern mit in uns. Ihre Stärken und Schwächen. Als mein Vater starb, erbte ich seine Lederjacke. Ich zog sie über und sofort wieder aus. Es war, wie wenn ich die Haut meines Vaters übergezogen hätte. Ich konnte sie nicht tragen. Ich habe sie verschenkt. Und da habe ich auch gemerkt, da ist etwas noch nicht im Reinen. Und wenn meine Frau sagt, du läufst wie dein Vater, dann ist das für mich kein Lob. Es ist für mich, da muss ich immer wieder schlucken. Laufen ist ja keine Sünde, aber ich möchte nicht gern mit meinem Vater verglichen werden. Manche von uns denken vielleicht, ich will nie so komisch werden wie meine Mutter im Alter oder wie mein Vater. Ich kann euch beruhigen, ihr seid schon so, nur ihr habt es noch nicht kapiert. Wir sind schon komisch, aber das, was wir sind, verstärkt sich im Alter. Wenn so die Willenskontrolle nachlässt und wir merken, hey, ich bin genauso hysterisch wie die Mutter. Oder ich vergrieche mich genauso wie mein Vater, wenn es Konflikte gibt und versuche, die Sache auszusetzen. Das sind doch die Dinge, die unser Leben ausmachen. Unser Erbe ist ja nicht nur das Negative, es ist auch das Positive. Und wenn wir erst einmal schauen, was haben meine Eltern, was habe ich an Positivem geerbt, können wir auch dafür dankbar sein. Das dagegen ausschlagen hat keinen Wert. Es annehmen, es bejahen und der dritte Schritt ist der wesentliche, es damit umzugehen. Zunächst einmal will ich noch verweisen auf ein Gleichnis, das Jesus sagte, womit er aufzeigen wollte, Menschen sind unterschiedlich. Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 14, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Sklaven zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1 Talent. Wir würden sagen, gerecht wäre 8/3. Sie können ausrechnen, was das gibt. Genau. Und es ist anders. Dem einen gab er 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Warum tut er das? Es ist ein Bild für Gott. Es ist ein Bild für Gott. Aber dieser Nachsatz, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach, ist so befreiend. Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir können. Er mutet uns genau das zu, was wir bewältigen können. Ich war beim Bibellesebund über 22 Jahre Redakteur und nach einigen Jahren ist ein Kollege vor mir Chefredakteur geworden. Unser Geschäftsführer kam an und entschuldigte sich sehr bei mir, sagte: Ralf, wir haben den XY zum Chefredakteur gemacht. Ich fiel ihm ins Wort und ich sagte, es war das Beste, was ihr tun konntet. Ich bin nicht geeignet für Chefredakteur. Ich bin nicht der Typ, der in Aktenordner langt, sie rauszieht und ein Hochgefühl bekommt, wenn er Ordner aufschlägt. Mir sind Ordner ein Gräuel. In meinem Büro sind die Ordner so wenig wie möglich und so viel wie nötig, aber nicht mehr. Ich bin kein Termineverwalter oder ein Locher und Abhefter. Es ist mir zuwider. Ich mag Menschen. Ich mag das pure Leben, aber doch keine Aktenordner und keine Blätter und Abheften und Lochen. Überhaupt nicht. Ich sage, wunderbar. Wenn man sich mal angenommen hat, kann man dazu stehen. Der Herr erzählt, dass dieser Mann einem fünf, dem anderen zwei, dem einen eingab. Wir können zufrieden sein mit einem Talent, wenn es unseren Fähigkeiten entspricht. Und es gibt ja auch Qualitäten, die wir haben. Und wir dürfen zufrieden sein, wenn wir das, was wir bekommen, in die Hand Gottes geben zum Gestalten, dann werden wir die glücklichsten Menschen sein, die wir sind. Was bedeutet es, mit mir im Reinen zu sein? Es bedeutet, ich erkenne mein Potenzial, ich bejahe es und ich gestalte es. Wir entscheiden mit unserem Leben in der Selbstbestimmung vor Gott, wer wir sind und wie wir unser Leben führen. Und hier liegt unsere Chance. Ich bin ganz das Erbe meines Vaters und meiner Mutter und habe einen völlig eigenen Lebensstil. Ich habe mich entschieden, hinter Jesus herzugehen. Das war in meiner Familie eine Revolution, das war etwas Unsagbares. Mein Vater brüllte mich an, du kritisierst ja in der Art und Weise, wie du lebst. Ich sage, nein, ich lebe nur so, wie ich jetzt überzeugt bin. Er konnte überhaupt nicht fassen, dass ich in der Bibel las, dass ich in Bibelstunden und Gottesdienste ging, denn wir waren doch schon katholisch. Was sollte das alles, nicht wahr? Das hat er überhaupt nicht fassen können. Da gab es einen Bruch und diesen Bruch habe ich gewollt, weil ich mein Leben selbst in die Hand genommen habe unter der Herrschaft Gottes. Wie kann ich mit mir im Reinen sein, wenn ich genau das tue, wovon ich überzeugt bin? In unserer Gemeinde haben Jungscher leider genau das getan, wovon sie überzeugt sind. Sie haben die Zeltfreizeit mit den Jugendlichen ohne Bierkästen abgehalten. Eine Mutter war darüber in Rage. Die hat gesagt, das war schon immer Usus, dass wir am Abend noch ein Bierchen getrunken haben und hat den Jugendleitern die Bierkästen hinterhergefahren. Unglaublich, nicht wahr? Da war das schlechte Gewissen. Wir haben das gemacht, wollen damit behaupten, das war was Schlechtes und so weiter. Da war jemand mit sich selbst nicht im Reinen. Haben wir den Mut zu sein, wer wir sind, unter dem Gehorsam Gottes? Wir haben die Gene unserer Eltern. Wir sind sozialisiert durch unsere Gemeinde. Und wir haben das Recht, dem Herrn zu gehorchen und neu unser Leben zu gestalten, so wie wir es wollen. Ein alter Baptist, der sagte, es ist mir egal, ob es biblisch ist, es ist nicht baptistisch. Und ich dachte, oh wow, nicht wahr? Der Mann hat irgendwas nicht begriffen in seinem Leben. Nun, wir wünschen uns oft anders zu sein. Wir wünschen uns oft, uns abzunabeln und unseren eigenen Lebensstil zu haben, nach unserer Überzeugung zu leben. Aber wir haben Angst. Was sagen die anderen? Was sagen die anderen, wenn ich Frömmigkeit so lebe, wie ich das denke? Es gibt eine große Kluft zwischen Wunsch und Wille. Dem Wunsch fehlt nämlich das Durchsetzungsvermögen. Viele Leute in der Seelsorge, die wünschen sich irgendwas. Ich frage sie aber, wollen sie das auch? Das Wollen wird in der Psychologie mit einem Kunstwort belegt oder definiert. Dieses Kunstwort heißt Mazoka. Mazoka besteht aus den Worten Mühe, das ist das Schönste nebenbei, Mühe, Ausdauer, Zeit, Opfer, Kosten, Anstrengungen. Wenn wir uns nur Dinge wünschen, dass sie anders sind, sind wir nur im Anfangsstadium und bleiben dort stehen. Wo wir wollen, sind wir bereit, diese Dinge einzusetzen. Ein Mann mit einer Spielsucht lud mich ein, er wollte freigebetet werden von seiner Spielsucht. Er sagte, das ist okkult und so weiter. Und ich konnte nichts Okkultes entdecken. Und ich sagte, wollen Sie grundlegend Ihr Leben verändern, um von der Spielsucht freizukommen? Was bedeutet das? Und ich habe ihm ein paar Dinge genannt. Er sagte, nein, das will ich nicht. Ich will einfach nur frei werden. Nein, nein, sage ich, dann will ich nicht beten mit Ihnen. Wo jemand seine Struktur nicht verändern will, wo er nicht Mühe, Ausdauer, Zeit, Opferkosten, Anstrengungen investieren will, werde ich nicht beten. Gebet ist oft nur ein Vorwand und dann sagen wir, tja, wenn der Herr nicht will, nicht wahr, dann mache ich halt so weiter. Nein, wir müssen schon wollen. Warum fragt Jesus die Leute, was willst du, dass ich dir tun soll? Er wusste doch genau, dass ein Blinder sehend werden will. Er hat die Leute immer gefragt, er hat ihnen nie irgendetwas aufs Auge gedrückt. Ein anderer Gemeindeleiter war in der Seelsorge und er sagt, ich habe ein Problem. Auf meinem Dienstweg liegt ein Bordell. Am Anfang bin ich immer vorbeigegangen, nach einigen Jahren bin ich ab und zu rein, jetzt bin ich der Stammgast. Bordellbesuch und am Tisch des Herrn dienen in der Gemeinde, das passt nicht, das hat er eingesehen. Und ich sagte, was bist du bereit einzusetzen? Er hat gesagt, hat überlegt und sagt, ich könnte einen anderen Weg gehen. Das kostet mich jeden Tag eine halbe Stunde mehr, einfache Zeit, aber ich bin bereit. Ja, sage ich, okay, dann werde ich beten, dass der Herr aus seinem Wunsch den Willen macht und das beim Wollen auch das Vollbringen schenkt. Wollen, wollen wir anders werden? Ich hatte kürzlich einen Pädophilen in der Seelsorge und er hat mir erklärt, wie das abläuft. Wenn er mit dem Auto an einem Schulhof vorbeifährt und rausschaut, sagt er, läuft etwas ab zwischen Jäger und Opfer. Er sagt, ich weiß genau, mit welchem Kind ich es tun könnte. Aber er sagt, ich bin Christ, ich will es nicht, ich will da raus. Und ich sagte, bist du bereit, eine Therapie anzufangen? Er sagte, ja, ich will alles tun, um aus dieser Bindung herauszukommen. Und dann habe ich mit ihm gebetet. Ich hatte jetzt unlängst wieder einen Pädophilen vor mir und er erzählte mir, dass er mit seiner Frau und mit einem befreundeten Ehepaar auf einer Steinbrücke auf eine Burg zuging und von der Burg kam eine Familie mit zwei Kindern, ein Mädchen, 11, genau das Alter, genau das Opfer eines Pädophilen und ein Junge von 8. Beide hatten sie Luftballons in der Hand, die wie Schwerter geformt waren. Die beiden Gruppen begegneten sich, das Mädchen ging mit seinem Luftballonschwert auf meinen Bekannten zu und erstach ihn mit ihrem Luftballonschwert. Er sagte, hallo, was ist da abgelaufen? Da gab es Funk, da gab es Signale, unausgesprochen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die überwinden wir nur, wenn wir bereit sind, daran arbeiten zu lassen. Dieser Mann ist vorbestraft, er hat 6 Jahre auf Bewährung und er hat 6 Jahre Therapie gemacht. Es ist ein evangelikaler Christ. Er ist ein Mensch, der den Herrn von Herzen liebt, aber hier seine Schwäche hat. Und er sagt, die Therapie hat mich ein Vermögen gekostet. Es kostet ihn etwas. Wollen wir anders werden? Ja, wenn der Herr mein Gebet nicht erhört und so. Nein, er will, aber er will, dass wir auch daran arbeiten, an dem, was wir sind. Gibt es in deinem Leben Schwächen, gibt es in deinem Leben Dinge, die du mit dir herumträgst, dein Leben lang, und wo du dich verachtest, wo du schweigst, weil du denkst, wenn die anderen das wüssten, die würden mich verurteilen. Leider ist das ja oft so, weil wir so tun, wie wenn wir alle Heilige wären. Nein, wir sind heilig gemacht, aber wir stehen mit Dreck und Speck vor dem Herrn. Und er sagt ja zu uns. Er sagt ja zu uns mit unseren Fehlern. Aber er sagt nein zu den Dingen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Und hier liegt unsere Chance. Wir brauchen nicht nur psychologische Vorgänge zu befolgen, sondern wir haben einen Herrn, der uns grundlegend angenommen hat. Und so dürfen auch wir uns annehmen, dürfen sagen, ja, ich bin wertgeachtet, obwohl ich. Und dann kommen unsere Schwächen. Ich war kürzlich in einer Gemeinde und eine Frau sagte, sie ist extra meinetwegen gekommen. Ich sage, ach, die sind gar nicht hier zu Hause. Nein, ich bin nirgendwo zu Hause. Ich sage, warum nicht? Warum nicht? Sie brauchen Gemeinde. Naja, sie hat ein bisschen rumgestottert und so. Naja, irgendwann sagte sie, ich bin lesbisch, ich passe hier nicht hin und so. Ja, ich sage, der Herr liebt sie und sie sind angenommen bei ihnen. Als Person. Gott sagt nicht ja zu dem, was ihre Schwäche ausmacht, aber er sagt ja zu ihnen und mit ihnen. Und ich habe es bedauert, dass sie der Gemeinde nicht zugetraut hat, damit umzugehen. Als Gemeinden sind wir ganz schnell dabei, den Menschen mit seinen Schwächen abzuweisen. Bei uns hat er keinen Platz. Statt mit ihm diesen schweren Weg zu gehen, raus. Den Weg der Demütigung, den Weg des Fallens, den Weg, diese Schwäche beizubehalten, aber den Herrn einwirken zu lassen, diese Schwäche immer zu haben, aber dem Herrn zu erlauben, daran zu arbeiten, dass wir nicht ständig fallen, sondern dass wir überwinden können. Hier liegt eine Aufgabe und wo wir selbst uns nicht angenommen haben, werden wir andere auch nicht annehmen. Werden wir sie abweisen, werden wir sagen, du nicht. Aber gerade hier liegt unsere Chance für uns und für den Nächsten. Den Nächsten lieben wir uns selbst. Das Maß ist unsere eigene Liebe. Wie lieben wir uns? Manchmal braucht es einen Container, wo wir alles abgeben. Als ich den Herrn vor einigen Jahren gebeten habe, mir meine unbekannte Schuld aufzuzeigen, stand ich sinnbildlich so vor ihm und dachte, naja, jetzt mach mal, da kannst du aber lange gucken. Der Herr ließ sich nicht zweimal bitten. Nein, mit Lügen habe ich es nicht mehr. Wenn ich lüge, dann ganz ehrlich oder ich übertreibe mal oder so, aber richtig lügen, nein. Betrügen auch nicht, gilt nämlich auch niemandem weg, aber der Herr hatte keine Mühe, bei mir das zu finden, was ihm im Weg steht. Ich habe ihn ja gebeten. Ich sagte, Herr, ich möchte aufräumen in meinem Leben. Zeige mir meine unbekannte Schuld. Und er hat mir meine Charaktersünden aufgezeigt. Wisst ihr, was Charaktersünden sind? Das sind die, wo ihr euch aufregt über die Mutter, über den Vater. Wo ihr schon die Art, wie die lachen, die Art, wie die mit dem Geld umgehen. Geizig, nicht nur sparsam und so. Wie ihr merkt, das ist ja bei mir auch so, nicht wahr? Das sind Charaktersünden. Das, was euch beim anderen am meisten stört, beobachtet ihr bei euch selbst. Und genauso war es bei mir. Und da erst hat der Herr anfangen können, und ich war Mitte 50, anfangen können, mein Verhältnis zu meinen Eltern zu klären. Warum? Weil ich genau die gleichen Fehler mache, genau das auf den Punkt bringe mit den falschen Dingen. Aber die Chance liegt doch darin, dass der Herr uns verändern kann. Damals habe ich noch nicht viel geweint, aber da habe ich geweint. Als ich mich erkannt habe, als den, der ich bin. Denn ich habe erkannt, mit meinen Charaktersünden, wie viele Menschen ich verletzt habe, bis hin meine eigenen Kinder als Vater. Boah, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Was wir gesagt haben, steht im Raum. Was wir getan haben, haben andere erlitten. Wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber wir können einen Schlussstrich machen und neu anfangen. Hier liegt die Chance der Buße. Hier liegt die Chance der Veränderung durch den Herrn. Und genau darum ist das Thema so wichtig für uns. Nein, aus der Haut können wir nicht rausschlüpfen. Aus den Genen und aus den Sozialisierungen können wir nicht raus. Das sind wir, aber wir können den Herrn in unser Leben hineinleuchten lassen und uns verändern lassen, so wie wir sind. Wir tun uns oft schwer mit diesen Veränderungen. Wir tun uns oft schwer mit diesen Veränderungen, weil es immer ein Kampf bleiben wird, ein Kampf gegen die eigenen Schwächen. Gefühle spielen bei Rückschlägen eine besondere Rolle. Mein Gefühl war bis ins tiefste Innere verletzt, als ich bei einer Freizeit vom Bibellesemund in Rom mit einer Gruppe unterwegs war, wo im Grunde jeden Tag eine Katastrophe passiert ist. Eine Katastrophe, weil die Freizeit schlecht geplant war. Sie war deshalb schlecht geplant, weil wir sie ausgeschrieben haben, niemand hat sich angemeldet, wir haben sie abgesagt und kurz vorher haben Leute sich dann doch noch angemeldet und dann ist sie neu gestrickt worden, aber mit heißer Nadel. Es hat nichts geklappt. Als am letzten Tag die Leute zu Recht mir die Rübe runtermachten, sie brüllten vor Wut über das, was nicht geklappt hat, bin ich zum ersten Mal nicht mit der Gruppe am Abschlussabend irgendwo hin. Ich bin ganz alleine zurück zum Hotel. Mir hat es so gereicht. Sie hatten ja vollkommen recht. Sie hatten recht damit, mich niederzumachen. Und dann bin ich in einen Supermarkt in Italien und dachte, was machst du jetzt? Ich war so fertig. Ich bin durch die Getränkeabteilung am Bier vorbei und starre auf ein Fach mit Bier, das hieß Seelentröster. Ich starrte dahin und sagte mir, Ralf, du kaufst dir 2 Flaschen Seelentröster, schüttest die hinter die Krawatte, legst dich besoffen ins Bett, dass du alles vergisst und dann ist Schluss. Während ich das dachte und ich habe diese Flaschen schon in der Hand gehabt, bin Richtung Kasse, war die Stimme des Herrn Ralf und ich wusste genau, was er sagt. In meiner Kernfamilie ist Alkohol ein Problem. Meine Zwillingsschwester, wie oft lallt sie, meine Großväter und so. Ralf, ich habe eine Weile überlegt und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich wusste, sie wollen. Ich stelle die Seelentröster wieder hin. Ich habe mir dann irgendeine Limo gekauft, aber kein Bier, weil genau hier ein Verhaltensmuster ist, was in meiner Familie gelebt wurde und Alkohol ist ein Zerstörer. Gelebt wurde und ich sagte, nein, ich muss mein Problem auf andere Weise lösen. Ich bin dann ins Hotelzimmer, habe mir ein Blatt Papier genommen, in der Mitte gefaltet, links die Gründe aufgeschrieben, die auf meinem Mist gewachsen sind und rechts auf fremdem, das stand dann 8-2, das war ein Ergebnis, mit dem konnte ich leben. Ich habe das dann vor den Herrn gebracht und als ich abends sagte, klopfte es und die ersten Leute kamen zurück, um mich zu trösten. Wo sind unsere Schwächen? Unsere Schwächen sind dort, wo wir gar nichts zu tun müssen, wo wir einfach automatisch schmollen, uns zurückziehen, nicht mehr reden tagelang oder uns besaufen oder was auch immer. Wir haben unsere Strukturen, aber sind es Strukturen, die vor dem Herrn bestehen können? Lassen wir dem Herrn die Chance hineinzureden in unsere Gefühle, die übermächtig sind. Es ist so gut, wenn wir erkennen, wo wir unsere Schwäche haben. Dort, wo wir unsere Schwäche integrieren in unsere Persönlichkeit, haben wir sie unter Kontrolle. Wo wir sie ignorieren, spielen sie ein Eigenleben. Von daher ist es so wichtig, bei allem, was wir fühlen, zu fragen, wo kommt dieses Gefühl her? Und was sagt der Herr? Was hat der Herr für eine Problemlösung? Hindernisse zur eigenen Aussöhnung sind eben oft unsere Gefühle, unsere verletzten Gefühle, unsere Strukturen, die wir haben. Ich habe mit einer Frau am Buffet gestanden und kam mit ihr ins Gespräch. Ich fragte sie, haben Sie Kinder? Sie senkte ihren Kopf und sagte, gehabt. Oh, ich sagte, wollen Sie mir davon erzählen? Sie erzählte mir. Sie hatte eine Tochter, der hat sie zur Konfirmation ein Fahrrad geschenkt. Mit dem Fahrrad ist die Tochter eine Woche später tödlich verunglückt. Und ich habe sie ums Leben gebracht. Nein, sage ich, Sie haben ihr nur das Fahrrad geschenkt. Sie blieb dabei. Schuldgefühle. Da war etwas in ihrem Inneren verankert, was sie nicht wieder losgelassen hat. An dem Punkt war sie veränderungsresistent. An diesem Punkt war sie stur. Gut, sagte ich, wenn Sie denken, dass es Schuld ist, sollen wir diese Schuld vor Gott bringen? Es war nur subjektive Schuld, keine objektive. Ja, sagte sie, das können wir machen. Und dann habe ich mit ihr die Schuld vor Gott gebracht, die eigentlich gar keine Schuld war. Bestehen unsere Gefühle zu Recht oder zu Unrecht? Das ist nicht immer die Frage. Darum ist es so gut, wenn wir mal neben uns treten und fragen, was ist es eigentlich, das mich dieses Gefühl haben lässt? Und manchmal ist es gut, eben ein Papier zu nehmen und seine Gedanken aufzuschreiben. Es gefällt mir so gut, im Psalm 42 heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm dafür noch dankbar sein. Neben sich zu treten und sein Selbst zu fragen, warum stöhnst du? Warum denkst du das jetzt? Warum fühlst du? Mein Ich betrachten wie einen Fremden und ihm einfach mal unangenehme Fragen zu stellen. Es tut so gut, wo wir uns unseres Selbst bewusst werden, können wir mit dem Selbst auch umgehen wie mit einem Fremden und können unserem Selbst Vergebung zusprechen. Ein Pastor in England hat einmal darüber gepredigt, dass es am wichtigsten ist, sich zuerst selbst zu vergeben. Damals sagte ich, so ein Quatsch und so weiter, ich meine mir mich und so. Nein, es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns selbst vergeben. Warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Ich trete neben mich, ich rede mit mir, mit meiner Seele, mit meinem Bewusstsein und ich sage meinem Bewusstsein Vergebung zu. So geht das auch. Und dann werden wir dahin kommen, dass wir sagen, okay, noch kann ich nicht dankbar sein, aber ich werde noch dahin kommen, weil jetzt bin ich mit meiner Seele im Reinen. Hindernisse zur inneren Aussöhnung sind sehr oft Menschen. Darum geht es heute Nachmittag im Workshop, zum Frieden kommen mit meinem Nächsten. Christen werden ja in der Regel weniger durch Aktionen als durch Reaktionen schuldig. Ich erinnere mich noch, dass ich eine Kollegin beobachtete, die anfuhr auf dem Parkplatz, einen riesen Karton im Kofferraum hatte. Oh, ich dachte, riesen Karton und eine schmale Frau. Ich rannte runter, packte den Karton an und sagte, wohin? Sie sagte, in die Küche. Ich trug ihn in die Küche, setzte ihn ab und die Frau platzte raus. Du Schuft! Du unverschämter Kerl, du hast deine männliche Dominanz ausgenutzt, um mir zu zeigen, dass ich eine Frau bin und so weiter. Die Kiste hätte ich auch selber reintragen können und so. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Was ich da gedacht habe, möchte ich niemandem sagen. Aber meine Reaktion wäre gewesen, ja, es wäre schlimm gewesen, wenn ich nicht meine Gefühle unter Kontrolle gehalten hätte und mir gesagt hätte, die Frau muss sehr verletzt sein. Was hat sie hinter sich mit Männern? Ich bin so froh, dass ich nicht meinen Gefühlen folgte, sonst hätte ich die ungespitzt in den Boden gestampft. Aber als ich mich abgeregt habe, als ich versucht habe, mit Gottes Augen zu sehen und als ich mal mit ihr gesprochen habe, habe ich gehört, ja, ihr Vater hat ihre Mutter verlassen, als sie noch ein Kind war. Das war ihr Männerbild. Ne? Und ihre Mutter hat sich geplagt, ihr Leben lang ohne Mann. So war das. Und dieses Bild hat sie beigehalten, bis sie dann doch geheiratet hat. Sie hat vorher immer gesagt, wenn ich koche, dann koche ich für mich und mein Mann darf mitessen und nicht umgekehrt. Und ich dachte, oh Mann, der Mann, der dich heiratet, wenn ich ihn kennen würde, ich würde ihn warnen. Aber ich habe ihn zum Glück nie kennengelernt. Aber ich habe später gehört, sie würde für ihren Mann kochen. Und dann dachte ich, ja, Gott kommt auch mit solchen Menschen zurecht, mit ihr und mit mir. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet, schreibt Paulus im Epheserbrief. Zornig werden ist doch keine Sünde, aber meist führt sie zur Sünde. Das Gegenteil von zornig werden ist ja nicht friedfertig sein, sondern es ist gleichgültig sein. Dort, wo wir nicht mehr zornig werden können, ist uns was abhanden gekommen. Wir müssen zornig sein, wo Ungerechtigkeit ist. Wir sollten allerdings im Zorn achten, was wir sagen und wie wir uns verhalten. Deswegen sagt Jesus, ich sage euch, verzichtet auf Gegenwehr in der Art und Weise, die eurer Feinden entspricht, wenn euch jemand etwas Böses tut. Hier liegt die Lösung. Und manchmal ist es gut, erstmal zu schweigen und zu überlegen, Herr, und dem Herrn zu sagen, was ich am liebsten tun würde, statt es zu sagen oder gar zu tun. C.S. Lewis hat einen Satz geschrieben, an dem ich lange geknackt habe. Er schreibt, unter all den schwierigen Menschen bei dir zu Hause oder am Arbeitsplatz gibt es nur einen einzigen, den du wirklich ändern kannst. Bei dem musst du ansetzen. Und ich dachte, hallo C.S. Lewis, meinst du denn meine Frau oder meine Schwiegermutter? Ne? Ich habe keine Lösung gefunden, weder die noch er. Ne? Diese Rätselsätze, ich hasse sie. Nun, irgendwann bin ich selber drauf gekommen, auf das Rätselslösung. Mark Twain sagte mal, das Leben besteht aus einer Widerwärtigkeit nach der anderen. Wo wir eben gerade die Decke hochgezogen haben, weil es uns friert, frieren wir an einer anderen Stelle. Wo wir eben gerade einen Konflikt mit jemand gelöst haben, bricht irgendwo anders einer aus. So ist das Leben, auch in einer Gemeinde. Und wo wir denken, dass wir an einer Stelle Sieg gehabt haben, fallen wir an einer anderen. So ist das mit uns. Wo wir das an uns beobachten, wird unser Urteil über die Gemeinde weniger harsch ausfallen, weil wir sagen, genau das ist doch bei mir auch. Die Gemeinde ist doch ein Spiegelbild unserer Menschlichkeit und genau das passiert in der Masse, was auch bei mir ist. Und wir werden demütiger, wir werden ruhiger, wir werden gelassener. Dr. Macmillan schreibt, ist es nicht bemerkenswert, dass Kümmernisse bei einem Menschen Krankheit verursachen, bei anderem Charakter und Reife fördern können? Charakter und Reife fördern. Hier liegt die Chance des Zusammenlebens mit anderen, dass Gott unseren Charakter und unsere Reife durch den anderen prägt. Wie können wir uns verändern? Wie können wir reflektieren, wer wir sind, wenn nicht im Du des Nächsten? Genau hier liegt unsere Chance. Der Eigenbrötler, der Emerit in der Wüste wird sich nicht verändern. Er wird eher der bleiben, der er ist. Aber wir werden uns verändern, wenn wir das Zusammenleben, die Reibung mit dem Nächsten als Chance erkennen. Es ist ja kein Zufall, wie Gott uns zusammengestellt hat. Er stellt uns genau den bärbeißigen Typ an die Seite, der uns ständig irgendwelche unangenehmen Dinge sagt, die wir brauchen, um an irgendeiner Stelle zu reifen. Er nervt uns genau durch die Leute, die uns unseren schwachen Charakter zeigen oder unsere Anfälligkeit, unsere Ungeduld, die wir brauchen. Nichts in unserem Leben ist Zufall und hier haben wir eine Chance, durch den Herrn einen Lernprozess durchzumachen, wo wir sagen können, ja, ich bin mit mir im Reinen, ich bin nicht unfertig, aber wenn der Herr sich darum bemüht, mir immer wieder die Stellen zu zeigen, an denen ich nicht in Ordnung bin, dann ist das doch nur Liebe. Meine Frau ist meine beste Kritikerin. Die schont mich nicht. Besonders beim Autofahren. Ein harsches Ralf sagt mir, dass mein Vorderband viel zu knapp an meiner Stoßstange fährt. Nicht wahr? Ganz klar. Und andere Dinge auch. Wir können doch nur lernen, wo wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Wir müssen es wollen. Mazoka. Wir müssen es wollen. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden durch XY, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Warum? Weil der andere eine Chance ist für mich selbst.
Wir haben jetzt noch gute 10 Minuten für 2, 3 gute Fragen. Ralf steht bereit. Gibt es Verständnisfragen, Fragen zum Inhalt, die können jetzt gestellt werden? Kannst du noch was zu Charaktersünden sagen?
Ja, Charaktersünden sind Sünden, die wir entweder übernommen haben durch die Gene oder uns durch Abgucken angewöhnt haben. Da haben wir noch kein Wort gesagt. Die Art und Weise, wie wir uns durch die Geografie bewegen, etwa bei Aldi, wenn da gerade eine Kasse geöffnet wird, ne, und so wie ein Rambo vor und so, so hat es der Vater schon gemacht, so mache ich es und so. Es ist Charakter, nicht wahr? Da haben wir noch kein böses Wort gesagt. Oder die Voreltern waren geizig, ich bin nur sparsam. Das ist Charakter, nicht wahr? Ich verniedliche das, was in meinem Leben ist. Ich erkenne bei den anderen sehr wohl die Schwäche. Charakter ist Prägung. Charakter ist ein griechisches Wort. Es heißt Prägung. Eine Münze, eine rohe Münze hat Charakter, sie hat eine Prägung. Und am besten lernen wir unsere Charaktersünden, wenn wir uns an das erinnern, was uns so quer runtergeht. Ne? Wenn wir an unsere Mutter, an den Vater, an die Oma denken. Genau das ist es. Da müssen wir gar nicht lange suchen, müssen auch nicht zum Psychologen, sondern einfach nur in unser Leben hineinschauen.
Dankeschön. Eine weitere Frage?
Ja, dort.
Bitte. Luft holen. Luft holen. Ich war nur ein Vorschlag.
Ja. Ja. Es gibt tatsächlich Indikatoren, wo wir feststellen, ich bin auf dem besten Weg, wieder so zu reagieren. Ich werde darüber heute Nachmittag noch ein wenig sprechen, aber es gibt Indikatoren. Gefühle bahnen sich ja an und Reaktionen. Wenn wir uns darin schulen und üben, sie frühzeitig zu erkennen, können wir sie besser ablocken, wie wenn sie schon mittendrin sind. Ja, es gibt sie tatsächlich. Das lernen Leute auch in Therapien. Mein Freund, der leider pädophil ist, hat das gelernt. Für ihn bedeutet es zum Beispiel, bestimmte Situationen von vornherein zu meiden. Er sagt, Schwimmbad ist für mich passé, passt nicht mehr zu mir und so. Ne? Da, genau, das hat er beobachtet und hat gemerkt, hey, trotz Therapie steigen da Dinge hoch. Und dann hat er diese Entscheidung getroffen. Das fand ich mutig und ermutigend und stark.
Dankeschön. Eine dritte und letzte Frage vielleicht? Wenn nicht, dann danke ich dir, lieber Ralf. Bleib doch bitte vorne. Ich würde dich bitten, ein Gebet zu sprechen für uns. Du hast diesen einen Satz dann auch gesagt, neben vielen anderen, dass Gott keinen Zufall oder dass es keine Zufälle gibt. Ja, alles ist geführt und wir glauben auch, dass dieser Vortrag kein Zufall war. Gott hat uns diesen Moment geschenkt. Und ich darf dich bitten, dass du uns segnest, für uns betest und dann würdest du, Sebastian, die Abschlussinformationen weitergeben.
Ich danke dir, Herr, dass du uns angenommen hast, ohne Wenn und Aber, bedingungslos liebst, Ja gesagt hast. Herr, und wo wir über uns enttäuscht sind, bist du es nicht, weil du uns ja gekannt hast vor Grundlegung der Welt. Herr, und in deiner Liebe lässt du uns nicht so, weil du uns liebst. Du redest in unser Leben hinein. Und du korrigierst uns, ohne uns fertig zu machen, mit einer behutsamen Hand, sanft und bestimmt. Herr, rühre jeden von uns an, der bereit ist, sein Innerstes, seine verborgenen Winkel des Herzens dir auszuliefern, mit allen falschen Motivationen, mit allen Prägungen, die übernommen wurden, mit allem, was sein Leben ausmacht und was sein Leben beschwert, Herr, auch das in deine Hand zu geben, damit du es reinigst, damit du es umgestaltest, damit du aus dieser Person die machst, die du dir vorgestellt hast, als du sie berufen hast. Herr, ich bitte dich, dass jeder von uns diese Chance für sich ernst und wahrnimmt, sie aufgreift und die Zeit nutzt, um dich mit einem chirurgischen Besteck, mit einem Kreuz dran zu lassen an diese Wundestelle und sie heilen zu lassen. Herr, du kommst mit deinem Licht und mit deiner Liebe, mit deiner heilenden Kraft hinein bis ins Innerste unserer Seele und veränderst uns. Wie viel sind wir dir wert? Wie kostbar sind wir in deinen Augen, dass du uns nicht gehen lässt? Herr, darum beten wir dich an und sagen dir, du bist wunderbar. Du bist ein Gott, der unbegreiflich ist. Herr, wenn wir die Chance haben, dir ähnlicher zu werden, Herr, so wollen wir uns dir hingeben, damit du an uns beginnst zu arbeiten. Amen.